Herzlich willkommen zum aktuellen Off-the-Record-Podcast. Gast hier im Sitzungszimmer Amazonas im HDW ist der Christoph Buser. Er ist Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land und Präsident vom HFV Basel-Land. Und bevor die Fasnachtsferien anfangen, schauen wir zusammen mit ihm noch verschiedene politische Themen, die in diesem Monat bewegt haben, probieren die Beziehung zu ordnen. Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, herzlich willkommen. Vielleicht sehr schnell Fasnachtsferien. Fasnacht ist nicht unbedingt dein Thema, oder?
Ja, also zuerst hallo Michael, schön, dass ich da bin. Fast gar nicht eine schwierige Frage hier in der Region. Ich habe, wo Kinder klein waren, hat die Fasnacht dazugehört. Heute ist es ein bisschen weniger, ja.
Gut, nicht so schlimm, wir reden jetzt über das Politische. Wir haben den letzten Podcast, dort haben wir über die geopolitische Lage und so die Auswirkungen geredet. Dort ist auch gerade aktuell der Donald Trump noch vor der Amtsübernahme gewesen. Mittlerweile ist er im Amt. Wie ist das erste Fazit von dir?
Busy. Er hat glaube viel gelernt aus der ersten Amtszeit, nämlich dass sehr viel ganz am Anfang muss passieren und wendet da irgendetwas so still von der Chaos-Theorie schon fast da, alle Tage neue Nachrichten. Aber ich glaube, in der grossen Linie macht er das, was er angekündigt hat im Wahlkampf. Er ist mit diesen Botschaften gewählt worden. Die Leute erwarten eine Verkleinerung vom Staat, die Leute erwarten die Sicherung der Grenzen und die Leute erwarten, dass Amerika wieder gross wird und dass Jobs zurückkommen. Ob das am Schluss mit den Zöllen wird passieren, das werden wir sehen. Aber das ist einfach das, was er eigentlich, ich habe es ein bisschen so erwartet, vielleicht nicht ganz in der Pace. Aber insgesamt busy.
Aber schon eben, du hast gesagt, er hat gelernt aus den ersten 4 Jahren schon ein bisschen so, ich habe zwar 4 Jahre Zeit, das tönt nach viel und nach lang, aber man muss gerade am Anfang so ein bisschen die ersten Pflöcke einschlagen.
Ja, also es ist nicht mehr durch auch erwartet worden, oder? Er hat jetzt so mit Elon Musk einen Vertrag gestellt, mit seinem Doge. Und ich habe mir schon, also ich verfolge es und muss auch ein bisschen schmunzeln, oder? Wo die ersten grossen Pushbacks gekommen sind von den Entlassungswellen, dann lässt er irgendwie andere Ballons steigen. Dann will er noch mal Gaza-Riviera. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht Gaza-Riviera und der andere kann weiterarbeiten. Und das ist ein kleines Chaos, das er veranstaltet. Mit dem kommt er aber im Moment recht weit. Und was man auch einfach muss nüchtern festhalten, er hat hohe Zustimmungsrate. Also klar, die im Moment entlassen werden, die haben keine so Freude. Aber das ist der Big State, wo er gesagt hat, oder der Deep State, wo er gesagt hat, da würde er versprechen, dass er da zurückschubt. Und von dem Hintergrund, ich glaube, es ist das Erwartete, was eingetroffen ist.
Eben, du hast ein bisschen gesagt, du kennst die USA sehr gut, so die Innen- und Aussenwahrnehmung, oder? Ich glaube, das ist schon ein bisschen anders. Wenn wir hier in Europa, oder viele hier in Europa, schauen echt fast ein bisschen schockiert schon in die Richtung, oder?
Also zuerst muss man einfach mal sagen, Politik in Amerika ist grundsätzlich anders, also auch im Ton, rauer und direkter. Und beim Trump sowieso, da hat er das ein bisschen auf ein neues Level gehabt, schon vor 8 Jahren. Und das überrascht heute eigentlich niemand mehr. Und wenn man dann aber auf die Medienlandschaft schaut, ist es diametral anders. Also Medien in Amerika, klar, man muss vielleicht nicht gerade einfach die Washington Post oder New York Times oder CNN zum Leitmedium hochstilisieren, was da in Europa gern gemacht wird, sondern auf die breiten Medien. Und dort hat er eigentlich Unterstützung für seinen Kurs. Und da haben wir ja das Gefühl, das ist nur eine Frage der Zeit, bis jetzt wieder abgewählt wird. Also ja, einfach überzeichnet, selbstverständlich. Aber ich glaube, ich muss schon sagen, die Medien, die so darüber berichten in Amerika, eben die CNNs und so weiter, denen laufen die Leute davon, also die Zuschauer davon. Und sie müssen im Zuge von dem abbauen und lassen eigentlich bekannte Fernsehgesichter auch gehen, weil sie merken, das kommt überhaupt nicht an. Und das ist natürlich auch eine indirekte Zustimmung vom Kurs, der jetzt gefahren wird.
Und bei uns ist es nicht ganz anders, da sind die Medien schauen ganz anders drauf.
Bei uns empört man sich ab Zöll. Das finde ich interessant, weil wenn man die EU anschaut, zum Beispiel der Agrarmarkt, der ist de facto abgeschirmt mit extrem hohen Zöllen. Es hat auch im letzten Mai noch Biden-Administration hat Trump seine China-Zölle erhöht. Dann haben in der EU das alle eigentlich gut gefunden. Und wenn es jemand anders macht, ist es dann nicht gut. Also ich finde, es ist ein Stück weit ziemlich doppelt. Züngigkeit, die an den Tag gelegt wird. Und wenn man es aber nüchtern betrachtet, muss man sagen, er macht das, was er angekündigt hat. Und wenn ihr einmal so gefragt hättet, sagen, schauen wir doch mal in einem Jahr, wo wir sind. Das ist kurzfristig, hat das alles keinen Effekt. Es löst Erwartungen aus. Die Börse hat eine Verunsicherung, weil Zölle hat man nicht gern als Volkswirtschaftler. Aber es hat auch andere Effekte, die da einspielen. Ich sage mal, Entbürokratisierung löst auch viel aus. Und dort ist dann so wirklich der extreme Gegeneffekt. Und ich tue das eigentlich, ist für mich wirklich spannend zum Beobachten. Und selbstverständlich überlegt man sich, ob Europa Teile davon, der Stil muss anders sein. Ich habe es am Anfang gesagt, das ist eine andere Politik, die da gemacht wird. Aber die Instrumente an und für sich haben natürlich schon etwas an sich. Und dass man dann auch wirklich aus dem Schlaf da, wo bei uns auf dem Kontinent herrscht, irgendwie auch muss rauskommen.
Aus dem Schlaf rauskommen. In Deutschland sind gerade Wahlen gesehen. Das ist auch gerade unmittelbar noch so lange her. Ist für die Schweiz nicht extrem wichtig, auch gerade für unsere Region, unsere direkten Nachbarn. Was ist dein Fazit nach diesen Wahlen?
Wenn man es beobachtet hat, es hat zwei Leute gegeben, die gesagt haben, Meinungsinstitut werden sich irren. Ich glaube, ich habe das nicht gedacht. Ich habe ein Stück weit das Resultat dort erwartet, wo sie jetzt auch rausgekommen sind, weil es einfach die Forschungsergebnisse, also die Umfragen vorher so gesehen sind. Was man einfach muss nüchtern festhalten, oder? Es haben die Ampelregierung, die Parteien von der Ampel, die haben 20% von der Wählerstimmen verloren. Und die CDU, die jetzt neu die starke Kraft ist, hat eigentlich nur 4% von denen können zu sich nehmen als offizielle Opposition. Das ist
ein sehr schwaches Resultat.
Das ist ein sehr schwaches Resultat und zeigt auch die Unzufriedenheit und dass das Volk jetzt nicht unbedingt der CDU offenbar das zutrauen, rauszukommen. Das macht ein Stück weit der Kurs wie bisher wieder logische Konsequenz aus diesem Resultat. Und dann hat es ja noch die zweite Diskussion, die in Deutschland stattfindet, mit dieser Brandmauer. Und mit denen AfD will man jetzt einfach gar nicht reden. Und die werden eine Herausforderung haben mit diesem Kurs, weil das ist nicht wirklich demokratisch. Es sind 10 Millionen Leute, die AfD gewählt haben. 10 Millionen, die man eigentlich jetzt aus dem Diskurs rausmanövriert mit irgendwelchen Absprachen von den guten Parteien. Und ich glaube einfach, das kommt ganz schlecht an. Das wird so fast aristokratisch, wenn dann das fertig gedacht wird. Und ich habe jetzt gerade irgendeinen Kommentar gelesen in den letzten Tagen, die Demokratisierung der Demokratie, die Deutschland wieder muss lernen. Und vielleicht ist es wirklich gut, wenn Sie ein bisschen in die Schweiz schauen mit der direkten Demokratie. Weil der Kurs in 4 Jahren wird einfach die AfD und die Linken stärken. Ich glaube nicht, dass das Volk sagt, ah ja, jetzt machen wir das, was wir so schlecht gefunden haben, aber jetzt finden wir es doch plötzlich gut.
Also das heisst, unabhängig fast vom politischen Inhalt, mehr zu einer Protestpartei dann wird, oder für viele dann auch zu einer Protestpartei wird, gegenüber den bestehenden.
Ja, ich glaube eben, die Linke und die AfD sind so ein bisschen der rechte Protest und die linke Proteste, die Linken haben auch ein überdurchschnittliches Resultat angelegt und das wird am Schluss einfach generell ein Protest gegen die oben, die da irgendetwas zusammenmauschen wollen. Oder für uns ist es einfach insofern einfach nicht, das ist jetzt alles sehr deutsche Politik und da kann man sagen, was interessiert uns das, aber die deutsche Wirtschaft ist seit 4 Jahren nicht am Wachsen, sogar negativ am Wachsen in Teilen von diesen Jahren. Und das wiederum hat extreme Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft. Wir haben viele Unternehmen, die auf Deutschland liefern, ist ein grosser Handelspartner. Wir haben einfach Abhängigkeiten, die uns wehmachen werden. Das spüren wir jetzt schon ein bisschen, aber das wird noch zunehmen, wenn nicht eine Kurskorrektur kommt. Und die ist jetzt mit dem Abstimmungsergebnis von mir aus gesehen weit in die Ferne gerückt.
Also das heisst, du machst eine grosse Hoffnung, dass es viel anders wird?
Nein, ich glaube, das ist wirklich einfach eine Art Amtentausch, der jetzt stattfindet, mit der gleichen Kraft.
Stärkeverhältnisse
sind anders.
Die Grünen sind weg.
Ja, aber du hast einfach eine starke, jetzt ist eigentlich so die SPD, die einfach dort entsprechend geiselhaft fast hat von der CDU. Und darum, ich erwarte ehrlich gesagt keine grossen Änderungen, weil da sind einfach die beiden Inhalte oder das Programm von diesen zwei Parteien ist so nicht kompatibel. Die müssen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammenraufen. Und der bringt am Schluss keine Änderungen.
Gut, nach dem Kontinent Amerika, jetzt Deutschland, Europa.
Gehen wir auf Asien? Oder?
Gehen wir jetzt, gehen wir ins Baselbiet oder in die Schweiz.
Amazonas.
Wir sind und mit drinnen in der Wirtschaftskammer, die Wirtschaftsrat, quasi das Parlament hier von der Wirtschaftskammer, hat letzte Woche eine Sitzung gehabt und dort hast du unter anderem beim Traktandum Rahmenabkommen über so den aktuellen Stand und vor allem auch das Vorgehen ein Vorgehen skizziert, oder wie man da auch eine Meinungsfindung will haben zum Rahmenabkommen, der Plan, oder wie gehen wir als Wirtschaftskammer an das Thema an?
Die Mitglieder fragen oft, was ist die Haltung der Wirtschaftskammer zum Rahmenabkommen? Und ich sage dort eigentlich immer das Gleiche. Ich sage, zuerst wenn wir mal den definitiven Text gesehen. Der ist noch nicht da.
Das ist verrückt.
Wir haben jetzt zwei Wochen.
Also vor Weihnachten hat man ja das verkündet und jetzt ist es mehr als zwei Monate später. Ja.
Und wir warten jetzt in zwei Wochen offenbar, wenn wir dann sehen. Also mit uns werden immer da Viertige ausgesucht, wenn man das Zeugs präsentiert. Weil ist wirklich, ich glaube, am 19. Dezember ist das alles rausgekommen, wo schon alle in der Weihnachtsferie gesehen sind. Und jetzt wollen sie es wahrscheinlich noch Ostern einlegen. Nein, Spass beiseite, aber es ist eine riesige, man schwätzt 2500 Seiten an Vernehmlassungsunterlagen, 30 Gesetze, 80 Verordnungen. Also das ist eine massive Vorlage. Oder? Und dann soll die in Kurzfrist durchgehen. Aber zum Vorgehen, oder? Ich glaube, zuerst wirklich schauen, was da genau drin steht und dann eine ganz, ganz breit abgestützte Meinung einholen bei den Mitgliedern, wenn die Diskussion stattgefunden hat und man weiss, dass es definitiv drin steht. Es hat jetzt viel, ich sage mal, man erwartet anhand vom Common, von dem Memorandum of Common Understanding da, wo man einfach sagt, was jemand könnte drin stehen, aber es liegt dann eben der Teufel schon im Detail. Und wir selber sind ja beizogen worden im letzten Sommer in die Fragestellung, die, wenn ein Entsendebetrieb, also ausländische Unternehmen, in der Schweiz arbeiten wollen, lange nicht 4 Tage Voranmeldung, im Gegensatz zu heute 8 Tage. Und dort haben wir ein Pilotprojekt mitgemacht, dort haben wir entsprechende Erkenntnisse können gewinnen und jetzt leitet man auch Forderungen ab. Und dort sind halt jetzt wir mit einer stark besiedelten deutschen Grenze, französischen Grenze, viele entsendete Betriebe oder entsendete von ihren ausländischen Betrieben jedes Jahr, jeden Tag in die Region hineingeschickt werden. Das tut der Auftragsmarkt hier massiv beeinflussen. Wenn die Kontrollmechanismen, die die Wirtschaftskammer seit 15 Jahren mehr sogar noch sich dafür einsetzt, dass einfach gleich lange Spiesse herrschen, die stehen dann unter Druck. Dort, wenn wir einfach sehen, dass es weiterhin ein gut geschützter Auftragsmarkt ist. Und das ist Stand heute noch nicht so. Und der Bund sagt, ja, wir haben ja auch noch 3 Jahre Zeit, eine Abstimmung kommt dann irgendwie im 28. Aber wenn man weiss, wie langsam die Mühlen eben mahlen, dann ist jetzt der Zeitpunkt zum Forderungen stellen. Dort informiere ich dann jeweils im Wirtschaftsrat, was die Themen sind. Und wegen dem haben wir auch das Traktandum gehabt. Es ist also noch nicht darum gegangen, jetzt bereits übergeordnete Meinung zum Rahmenabkommen. Es ist der spezifische Teil vom Schutz, also eigentlich flankierende Massnahmen, der Lohnschutz, aber auch der Auftragsmarkt schützen mit den gleich langen Spiessen.
Dort hat ja der Bundesrat Guy Parmelin vor kurzem ja so erste Resultate oder so erste, ich sage jetzt mal, Lösungen aus Sicht Bund skizziert. Oder? Geht das in die richtige Richtung grundsätzlich?
Teufel liegt im Detail. Ich glaube, was er sagt, was man will, das Ziel, hat er das Richtige formuliert. Die Frage ist ja lange das Instrument, das man dem unterlegt. Und Stand heute sage ich die lange noch nicht. Es hat einen Digitalisierungsaspekt, dass man einfach Speed in die ganze Sache bringt. Es sind Prozesse zwischen Bund, Kanton und den Kontrollorganen. Es sind aber auch Thema Spesenregelung. Wie ist jetzt das ganz genau? Und ich glaube, da müssen wir wirklich anschauen, weil das geht dann blitzartig und die ausländischen Betriebe haben massive Vorteile gegenüber unseren Betrieben. Und darum habe ich immer auch ein bisschen Mühe, wenn es dann heisst, ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Man ist 60 Mal angesessen mit den Sozialpartnern und das ist dann dabei rausgekommen. Einfach ein langer Prozess bedeutet nicht, dass das Resultat hinterher gut ist. Das ist mal eine ganz wichtige Aussage. Und mit uns im Moment, das ganze Rahmenabkommen wird ein bisschen begleitet von diesem Groove. Wir haben es so gut und so lange vorbereitet, das muss man jetzt einfach ja sagen. Aber am Schluss haben wir das konkrete Resultat und an dem wird dann auch die Verhandlungsdelegation, an dem wird der Bundesrat gemessen. Anhand von dem wird das Volk ja oder nein sagen.
Und wie ist man eingebunden, beispielsweise mit dem Schweizerischen Gewerbeverband oder so, mit diesen Verbänden, Wirtschaftsverbänden?
Wir sind seit dem Pilotprojekt eigentlich im regen und im guten Austausch mit dem Schweizerischen Gewerbeverband, mit Urs Fuhrer, Direktor. Jetzt auch gerade in den letzten Tagen den Kontakt gehabt, genau wegen diesen Fragestellungen, weil das ist auch das Gute an dem Schweizer System, die Sozialpartner oder die Vertreter der wichtigen Stakeholder, die werden einbezogen in den Prozess zur Ausarbeitung und zum, ich sage es schon, allein wenn es dann wird kommen, dass es dann entsprechend gut ausgearbeitet ist. Und die Frage ist dann aber natürlich übergeordnet, gibt das ein Ja oder ein Nein oder Urne. Aber wir sind dort im guten Austausch und ich glaube, das ist auch wichtig für unsere KMU-Wirtschaft.
Also das heisst, es fordert jetzt eigentlich erst an, der Prozess, ja. Für die Mitglieder sowieso. Und sie werden aber mitgenommen und dann gibt es eine Art gemeinsamen Entscheid, also das habe ich so richtig.
Ja, genau, also mir schwebt eigentlich vor, obwohl das wir dann bei uns die strategischen Gremien natürlich verabschieden, aber ich finde, das hat so eine Tragweite, dass ich würde das noch gerne sehen, eine ausserordentliche Delegiertenversammlung zu dieser Frage, wenn dann die Frage muss gestellt werden, also wenn die Abstimmungsunterlagen eigentlich da sind, es geht um eine Parole, dann haben wir zwar eine tolle Struktur mit dem Zentralvorstand, mit dem Wirtschaftsrat, wo jeder angeschlossene Verband eine Stimme drin hat, so quasi unser Ständerat, aber oder das ist auch nur ein Bruchteil der Mitglieder. Also ich hätte eigentlich gerne so fast eine Urversammlung, wo man sagt, wenn ein Entscheid, weil das hat enorme Auswirkungen, so ein Rahmenabkommen, wo ja auch über das Wirtschaftliche rausgehen und das lässt sich auch nicht ganz trennen. Es ist eine Diskussion, die man dann einmal beim Apero führt. Da kommen dann eben auch die anderen Themen auf, die dynamische Rechtsübernahme und. Also,
und es hat auch eine andere Aussagekraft, nicht so etwas.
Absolut.
Ja. Gut, jetzt sind wir beim Thema Lohn. Wir sind im Kanton Basel-Land. Wir haben am 9. Februar über einen Mindestlohn im Basel-Land abgestimmt. Und das ist relativ knapp rausgekommen. Ist das überraschend knapp gewesen für dich?
Ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, ich habe es nicht gewusst, ich habe gefunden, es ist ein seltsamer Abstimmungskampf gewesen, weil es gar nicht um die wirklichen Themen gegangen ist, beziehungsweise man hat immer so auf einer übergeordneten Ebene so ein bisschen die Moralfrage gestellt, darf jemand überhaupt noch weniger als 22 Franken verdienen und die Frage, warum das jemand 22 Franken nicht verdient, ist fast nicht gestellt worden und was es auch für Auswirkungen hat, wenn plötzlich der Gesetzgeber jetzt die Löhne festlegen, dass das 180 Grad gegen das geht, was eigentlich die Schweiz stark gemacht hat mit dem flexiblen Arbeitsmarkt, mit der sozialpartnerschaftlichen, branchenspezifischen, regionenspezifischen Lohnbestimmung. Das ist wie nicht vorgekommen. Und das hat mir insofern, habe ich nicht gewusst, was rauskommt, hat mir aber auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass man der an der Oberfläche so ein wichtiges Thema diskutiert. Und das Resultat ist knapp gewesen. Ich will nicht gerade sagen Zufalls, aber das zeigt uns, wir müssen am Grundlagenverständnis schaffen. Die Leute müssen verstehen, dass wenn ein Mindestlohn nicht gezahlt wird, gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel, dann ist das nicht, weil jetzt irgendwie der Unternehmer einfach ein Böser ist, sondern weil er in einem Markt sich bewegt, wo er eine unqualifizierte Arbeitskraft und um die geht es letztlich nicht aufgrund der erzielten Wertschöpfung nicht so einen hohen Lohn kann zahlen. Sonst bringt das Produkt nicht ab, sonst jetzt einfach am Schluss die Firma nicht mehr und in dem Sinne die Arbeitsplätze auch nicht mehr. Und ich glaube, diese Kausalzusammenhänge, die werden sehr stark überlagert im Moment von so einer wertorientierten, moralorientierten Grundstimmung in der Politik, wo wir uns aber müssen bewusst werden, wir haben es vorhin von Amerika gehabt und von Europa gehabt, da schwätzen im Moment alle von Wettbewerbsfähigkeit und dass man eigentlich jetzt wirklich den Hebel wieder umreißen muss. Und ich hoffe, die Schweiz schafft das auch.
Das heisst, wenn die Wertschöpfung besser wird und wir uns vielleicht auch im Vergleich zum Kanton Jura ein bisschen wieder können nach oben bewegen, oder was BIPA anbelangt etc., dann kann man auch andere Löhne zahlen.
Genau, und dort meinte ich, haben wir mal Steilpass jetzt in die Politik hineingegeben mit den 16 Initiativen, weil es geht am Schluss um Rahmenbedingungen. Es muss einfach werden, im Baselbiet wieder können zu arbeiten, beziehungsweise als Unternehmer sein. Und wenn du natürlich mit Bürokratie kämpfst, dann hast du einfach immer ein bisschen Sand im Getriebe und mit dem kommst du nicht wirklich voran. Und am Schluss ist ein schlechtes BIP einfach ein Zeichen davon, dass wir nicht Branchen haben, die hohe Margen erzielen. Und das müssen wir ändern, weil wir sind im Moment beim Kanton Jura. Und eigentlich hätten wir ja dann müssen sagen, wieso sind Diskussionen im Kanton Jura bei einem tieferen Mindestlohn, weil wir müssen uns auf dem messen. Und das ist A, nicht fertig gedacht, das hat extrem negative Auswirkungen, bin ich wirklich überzeugt in vielen Aspekten. Aber Rahmenbedingungen verbessern und Innovation fördern bzw. Digitalisierung fördern. Ich glaube, dort liegen zwei Hebel, wo man wirklich etwas rausholen kann. Weil wenn du im Silicon Valley gehst, fragen, da sind um Mindestlöhne. Das ist dort, wo die Wertschöpfung am höchsten ist. Wenn du in Basel Pharma gehst, fragen, geht es auch nicht um Mindestlöhne. Wenn man 30-40% Rendite hat, dann zahlt man hohe Löhne. Aber es sieht anders aus, wenn man aus der Stadt rausgeht. Da gibt es ganz viele Betriebe, die einfach in Nischen sind oder in Branchen sind, wo nicht die Wertschöpfung oder nicht die Gewinnmarge rausgeholt werden. Und dann ist es letztlich wirklich sein oder nicht sein.
Und darum hat das Bild, wenn man die Karten anschaut, also wer hat ja gesagt, wer hat den Mindestlohn abgelehnt, oder? Dann sind so 5 von 4, also 4 von 5 Bezirke haben abgelehnt. Der Bezirk Alesheim hat nachgenommen und natürlich gewisse Gemeinden relativ hoch. Stadtnahe Gemeinden auch. Am gleichen Tag hat ja der Kanton Solothurn auch über den Mindestlohn abgestimmt. Fast 60% Ablehnung. Auch eher ländlich, das ist das, was du bezeichnest. Also in der Stadt kann man sich fast nicht vorstellen, dass es Betriebe gibt, die nicht 22 Franken können zahlen können.
Ja, ich habe wirklich den Eindruck, das ist dort wie, man hat das Gefühl, das ist eine alte Welt, die es gar nicht mehr gibt. Selbst ich wüsste in der Stadt auch ganz viel nicht, dass es noch Rühe auf der Weide gibt. Die Milch steht einfach im Regal, oder? Es ist mir ein bisschen wie eine, oder wenn du in einer Stadt wohnst, wo sie darüber diskutieren, 400 Millionen zurückzuverteilen, weil sie zu viel eingenommen haben, dann ist das recht schwierig.
Da sieht es ein bisschen anders aus. Was erklären, nicht 22
Franken. Genau, und dann sagen, ja, wenn wir so viel haben, warum nicht, oder? Aber das ist ein Zufall vom Konstrukt im Moment, wie wir da haben mit den kantonalen Grenzen, dass jetzt einfach dort gerade ein paar Firmen richtig abgehen in Baselstadt. Das wird vielleicht auch nicht immer so sein, muss man auch sagen. Und ich glaube, es braucht wie eine Art wieder ein bisschen mehr Diskussion über das grundlegende Verständnis, was ich noch speziell gefunden habe, durch Solothurn oder erwähnt. Die haben ja auf unserer Seite alle ja gesagt zum Mindestlohn, im Gegensatz zum Rest vom Kanton. Und dann fällt mir einfach auf, die lesen über die gleichen Medien, die gleichen Themen, die gleiche Berieselung von einer Stadt, die wahnsinnig gut geht. Und das hat vielleicht auch ein bisschen Einfluss. Und wir müssen uns einfach überlegen, wie wir da den Kanal können ausweiten können, um eben auch die KMU-Botschaft mehr rauszudrücken, dass die Leute wissen, wenn sie so entscheiden treffen, geht es immer am Schluss um Arbeitsplätze in KMU.
Aber das ist auch etwas, was du mitnimmst von diesem Sonntag, oder? Ja. Wenn du das Bild anschaust. Das
ist für mich eigentlich die Konsequenz daraus. Wir müssen uns überlegen, wie wir besser an die Bevölkerung ankommen, beziehungsweise an die stadtnahen Gemeinden dort ein besseres Bewusstsein können schaffen können.
Und ich weiß nicht, wie lange geht es jetzt, bis die nächste Initiative kommt zu diesem Thema? Wobei jetzt eben Solothurn nicht abgelehnt, Baseland hat jetzt zwar knapp, aber auch abgelehnt. Aber ich nehme an, es ist eine Frage von der Zeit. Oder wie schätzt du, wie sie bis Gewerkschaften da wieder einen Anlauf nehmen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie wir uns verhalten. Ich will jetzt nicht auf den Ball der Gewerkschaft. Oder ich weiß einfach, ja, das machen sie sicher wieder, wenn man ein bisschen schaut mit Konzernverantwortungsinitiativen oder Diversitätsinitiativen. Das ist irgendwie einfach alle 2 Jahre kommt das wieder. Aber ich glaube, es ist der falsche Weg, weil es tut am Schluss Sozialpartner auseinandertreiben. Und ich glaube, der Weg ist mehr über einfach die GAV-Landschaft, die Gesamtarbeitsverträge stärken und die Stärken von diesen regionalisierten Löhnen, von den branchenspezifischen Löhnen aufzuzeigen. Und ich glaube, wenn wir da wirklich glaubhaft an die Arbeit gehen und auf die Gewerkschaften und auf die Linke zugehen, dann werden sie erkennen, dass es nicht am bösen Willen von den Unternehmern liegt. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg, weil das ist die paritätische Organe, die es so gibt. Dort ist man im Austausch. Und das ist immer besser, als wenn sich da einfach auf der politischen, im Landrat, wenn sich die beiden Seiten aufs Dach gehen. Und dann kommt das Volk mit einer Frage, wird mit einer Frage konfrontiert, wo jetzt das mal knapp gesehen ist, weil sie es vielleicht eben auch nicht ganz bis ins Letzte verstanden haben, weil es wird gar nicht mehr so diskutiert, es wird nur noch so, ich habe es gesagt, auf einer extrem hohen Ebene eigentlich eine Diskussion geführt.
Aber das ist einfach bis der Weg, wo du auch willst gehen jetzt mit einer GAVs.
Ich bin dort jetzt bereits im Gespräch auf der Arbeitgeberseite bei Verbänden, wo das vielleicht ein bisschen kritischer gesehen und das sehe ich als möglichen Weg, ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast schon mal erwähnt, die 16 Initiativen, das Impulsprogramm von der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsstandort Basel-Land zurück in die Erfolgsspur, wo jetzt plus minus jetzt 2,5 Monate unterwegs ist. Einfach schnell Wasserstandsmeldung dort.
wir sind gleich am Ziel, denke ich. Wir haben, ich habe das auch schon gesagt, das ist kein Selbstläufer, das ist ein Aufwand, 16 Mal. Es ist ja auch, das ist, finde ich auch gut, oder? Der Schweizer, der schaut da, was er bekommt. Die nicht einfach unterschreiben, das ist nicht irgendwie ein Bingo-Lösli ausfüllen oder Lottoschein, sondern da schaut man rein. Und wenn man sich 16 Mal in etwas muss reindenken, aber wir sind noch dran. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Margen arbeiten, dass man da nicht einfach mit ganz knappen Unterschriftenzahlen reingeht. Und wir rechnen immer noch damit, dass wir es eigentlich im Verlauf vom März dann bei einem anderen so, dass wir vor der Ostern können einreichen können.
Aktuell ist ja gerade noch so eine Art Roadshow am Laufen. Wir waren bei 8 verschiedenen Firmen, KMUs draussen gesehen. Du bist auch am einen oder anderen dort dabei gesehen, ich selber auch. Also die Resonanz ist gut, oder? Die Leute wissen, um was es geht und irgendwie müssen wir es jetzt noch dazu kriegen, zu unterschreiben. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen unterschreiben, sondern weil, wie du gesagt hast, der Aufwand einfach da ist.
Ich glaube, es ist ein bisschen, der KMU macht einfach dort, was am meisten drückt, weil immer ganz viele Sachen gleichzeitig laufen. Und da anhocken und 16 Mal sich eindenken und 16 Mal unterschreiben, das hat vielleicht nicht die gleiche Priorität, als die nächsten Rechnungen schreiben. Und indem dass wir zu ihnen gehen, tun wir sicher die Schwellen ein bisschen abnehmen, tun dort auch nochmal Verständnis schaffen. Wir haben nicht wirklich inhaltliche Diskussionen. Es ist für mich auch ein bisschen das Paradoxe an dieser Situation. Jetzt, wir haben noch selten eine Aktion gehabt, die so viel Lob auch bekommen hat und so viel Zustimmung, dass man das jetzt macht. Auch von allen Unterverbänden, von vielen Mitgliedern, auch wirklich Mails bekommen. Und dann wieder Unterschriftensammlung, das geht auch in der Regel schneller. Und mit dem, das ist für uns Neuland, aber wir werden es anbekommen und sagt ja dann nichts über die Qualität von den Inhalten von diesen Vorstössen aus. Dort haben wir sehr gute Resonanz und wir sind zuversichtlich, dass wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, wirklich Diskussionen loszutreten zu diesen wichtigen Rahmenbedingungen, dass wir das schaffen. Haben wir schon geschafft und das werden wir jetzt die nächsten eineinhalb Jahre, wo sie dann sicher noch geht, sicher noch können mehr schaffen und nicht eine breitere Öffentlichkeit hineintragen.
Okay, also ist eine Frage von der Zeit, bis man einreicht. Ja. Man hat jetzt grundsätzlich mal einen Zeitrahmen gesetzt. Dann hattest du bald über die Regierung. Gibt es da schon erste Reaktionen?
Wir haben Gespräche gehabt mit den Regierungsräten, wo die Reaktionen, also man muss sich auch nicht vormachen, wenn eine Organisation mit mehr 16 Initiativen lanciert, dann bedeutet das nicht mehr durch, auch, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Regierung die wichtigen Themen aufgreift. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Einstieg in die Gespräche. Also die sind nicht einfach nur netten Kaffee trinken. Aber ich habe jetzt nicht grundlegende Abneigungen. Find's, kann man einfach nicht. Aber ich könnte jetzt nicht eine Prognose machen, wie viel sie unterstützen, wie viel sie wollen ablehnen, wo kommen sie mit einem Gegenvorschlag. Es wird dann noch so Argumente angeführt, ja, 16 ist zu viel, das belastet die Verwaltung. Da sage ich einfach, erstens sind die alle formuliert, also da muss man nichts mehr verwalten, da muss man einfach schauen, dass eine Abstimmung stattfindet und eine Vorlage schreiben dazu, kann man gut und schlecht finden, aber das hat es halt auch an sich, Wirtschaftspolitik ist eine Querschnittsfunktion, die ganz, ganz viele Hebel betreffen und bei uns hat es viel Handlungsbedarf und dann gibt es halt mal 16 Initiativen.
Darum sind es 16 genau. Moment vom Tag aus 6 verschiedenen Standortfaktoren raus, oder? Was ist sonst im Februar, wenn ich würde sagen, Wirtschaftskammern? Also ich habe noch im letzten Standpunkt, da ist mir hängen geblieben, der Vorstoss, den wir aufgeschafft haben von der Christine Fritz, der Baubewilligungen. Oder? Das ist auch etwas, was euch auch wichtig ist, Investoren, aber auch für die KMUs generell, natürlich auch für die Aussicht HFV, aber jetzt Aussicht WIKA, dass man da quasi immer weniger Baubewilligungen hat. Man hat auch ein E-Bau-Portal, aber die Fristen gehen immer länger.
Also, als ich die Zahlen gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verschrocken. Das muss ich nicht behaften, aber ich glaube, Solothurn macht so eine Baubewilligung in gut 80 Tagen und wir haben doppelt so lang in Kanton Basel-Land. Und die Kurve ist fast exponentiell angestiegen, seit wir die Digitalisierungsoffensive haben. Da stellt man sich dann schon ein, zwei Fragen. Und ich hoffe, dass jetzt durch die Tatsache, dass jemand jetzt politische Frage gestellt hat, dass sie auch diskutiert wird, dass man sich da wirklich auch mal hinterfragt und sagt, das darf ja eigentlich nicht sein. Vor dem Hintergrund, dass alle nach günstigem Wohnraum rufen, zu Recht, wo aber letztlich der Bürokratiewahn von den letzten Jahren eine Situation generiert hat, wo einfach nicht mehr gebaut wird, wo viel zu wenig gebaut wird. Das ist auch gerade in den Medien gesehen, dass bis 2040 wird sich das nicht erholen, die Lage, oder? Mit dem verknappten Wohnraum. Und das ist natürlich auch, das sind Fehlleistungen am Schluss. Und da muss man sich auch von mir aus gesehen sehr rasch Überlegungen machen, wie kann man dort wieder in den Turbo reinbringen. Also einerseits für die Bewilligungen, aber generell, dass man einfach die Bauwirtschaft wieder mehr Kran, mehr Bauen sieht. Das hängt ja am Schluss alles zusammen. Weil einfach überall, wo einer viel Miete muss zahlen muss, dann noch sagen, wir machen halt ein neues Entlastungspaket, wir zahlen jetzt einen Teil von der Miete. Das ist keine gute Politik.
Und das ist wie bei den Initiativen, das ist ja quasi, oder der Hilfeschrei, ist ja auch von den Mitgliedern gekommen, oder? Bei den Baubewilligungen. Weil sie einfach sagen, wir kommen nicht weiter, es wird schwierig. Gibt es sonst noch etwas, wo im Februar aus Vika-Sicht, sonst gehen wir zum HFV?
Dann gehen wir zum HFV,
weil dort bist ja, dort kann man sagen, dort bist du ja als Präsident vom HFV verwöhnt.
Ja.
Ich darf es ein bisschen so sagen, oder wenn es um Initiativen geht. Ich meine, im letzten Jahr haben wir zwei, die Transparenz und Mitwirkung und die Energiepolitik. Die Energiepolitik in 10 Tagen, über 2000 Unterschriften, schon gerade eingereicht nach 10 Tagen. Jetzt sind wir bei der Mehrwertabgabe, auch hier, am 9. Januar plus minus publiziert und Anfang Februar mit über 3000 Unterschriften eingereicht. Also dort läuft es mit dem Unterschreiben.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen andere Ausgangslage vielleicht, weil bei den Hauseigentümern haben wir in den letzten Jahren sogenannte Roadshows gemacht und haben sehr regelmäßig sind wir in den Regionen und so in Townhalls schon fast, haben wir einfach die Themen, die die Hauseigentümer betreffen, jeweils aufgezeigt. Die sind immer gut besucht. Wir haben auch 5 bis 6 Themen, wo wir so ein bisschen Service-Themen bringen. Also insgesamt einfach, wir haben viel Kontakt mit den Hauseigentümern. Und das ist überall, wenn du die viel siehst, das schafft einfach Vertrauen. Und ich glaube wirklich, dort ist man überzeugt, das ist richtig, wenn das vom HFV Basel-Land kommt und das hilft. Das mit dem habe ich nicht gesagt, dass wenn es von der Wirtschaftskammer kommt, dass sie es dann nicht richtig finden, aber es hat einfach die Nähe, die wir uns dort haben können erarbeiten, die hilft. Und dann muss man natürlich sehen, dass sich die Situation für die Hauseigentümer, die politische Situation, maßgeblich geändert hat. Wir haben in der Vergangenheit einen Landrat gehabt, der eigentumsfreundlich gestimmt hat in aller Regel. Das hat gekehrt. Die Regeln hat eigentlich gekehrt. Das ist schon fast eine Ausnahme, wenn es jetzt so ist. Und es geht ans Eigenheim, es geht ans Eingemachte, ans eigene Geld. Und dort ist dann die Motivation natürlich schon auch da, um das zu bewahren. Und grundsätzlich, das hat mir schon mein Vorgänger, der Hans-Rudi Giesisel, gesagt, sind die Hauseigentümer einfach politisch die besseren als KMU. Weil KMU, die haben einfach viel anders im Kopf.
Aber es ist natürlich schön, oder, das Zeichen. Also, wenn man so eine Initiative, ja, da ist ja auch viel Arbeit dahinter, bis so eine Initiative steht, wenn man die dann quasi rausbringt und man so rasch auf so eine gute Resonanz stößt, das ist natürlich schon
das
sehr schön. Oder?
Das motiviert, sich für die Leute einzusetzen. Das ist wirklich eigentlich das grösste Dankeschön, was sie einem geben können. Und das macht Freude. Das ist nicht mehr durch, aber auch Auftrag zugleich und Verantwortung. Und dem wollen wir entsprechen. Ich glaube, die Hauseigentümer haben noch Wissen auch. Da kommen noch einige Einschläge links und rechts. Und wir sind aber guten Mutes, dass wir so aufgestellt sind, dass wir dem entgegnen können.
Und der HFV macht es ja nicht nur, weil er einfach Freude hat, dass er so schnell so viele Unterschriften kriegt, sondern weil es auch notwendig ist. Und gerade bei der Mehrwertabgabe, wenn wir rasch jetzt auf die noch schauen, wo jetzt eingereicht worden ist, mit über 3000 Unterschriften, dort ist sie einfach nötig geworden, weil die Regierung eine Vorlage gebracht hat, die einfach wirklich, wie du vorher gesagt hast, oder, komplett gegen die Interessen der Hauseigentümer geht.
Die geht gegen die Interessen der Hauseigentümer, aber eigentlich geht sie gegen auch volkswirtschaftliche Interessen. Wenn man einfach mit der Idee ins Rennen geht, von Seiten der Regierung oder von den Gemeinden dann auch, die sind ja dort auch dahinter, dass man schlechte betriebswirtschaftliche Arbeit, die das letztlich ist, wenn eine Gemeinde schlecht haushaltet, zu wenig Geld hat für die Ausgaben, dann holt man einfach mit einer neuen Ausgabe mehr Geld. Und dort ist einfach von mir aus gesehen so, oder wir haben es vorher von Amerika gehabt, der Brunnen geht zum Krug, bis er bricht, dort ist gebrochen. Und bei uns ist dort einfach auch das Mass jetzt so, dass ich muss sagen, jetzt ist einfach fertig. Und wir haben jetzt in der Initiative ein Stück weit nachgegeben, weil wir merken aus den Diskussionen mit politischen Akteuren, dass wir mit der Forderung, die eigentlich die Hauseigentümer hatten, nicht für sich selber, sondern für das Gesamtwirtschaftliche, dass es doch möglichst günstig sein soll zum Bauen. Weil man mehr Wohnraum braucht, dann musst du ja einen Anreiz setzen, dass jetzt gebaut wird. Du musst nicht verteuern, indem du Mehrwertabgaben verlangst. Das wäre eigentlich unsere Lieblingsposition und die wir auch bis heute dann eigentlich im Gesetz haben. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, bei umzonigen Gemeinden, die haben viel Power, die können auch entsprechend politisch mobilisieren. Wir geben ihnen quasi etwas bei der Umzonung im Sinn von einer automatisierten Erhebung von einer Mehrwertabgabe für die das dann möglich wollen. Aber wir deckeln die Umzonung, das ist ja Gewerbe in Wohnzonen zum Beispiel, gibt es auch nicht so viel. Der Hauseigenverband, wenn man dann für die wirklich eigenen Mitglieder schauen, dann ist das bei den Aufzonungen ein Thema. Wenn man in einem so einem typischen Einfamilienhausquartier, wenn dort jetzt plötzlich mehr darfst nutzen und dann musst du für eine fiktive, ganz oft ja nicht realisierte Mehrnutzung, hast du wie eine Belastung auf deinem Haus plötzlich, wo dann, wenn du verkaufst oder irgendetwas machst, wird die fällig. Und das kann es nicht sein. Da zahlen die Hauseigentümer schon viel zu viel Steuern auf alles andere. Und darum ist eigentlich die Initiative, sagt, lasst die Hauseigentümer in Ruhe. Und in einem zweiten Punkt sagt sie, tun wir doch einfach Vernunft walten lassen. Wenn jetzt auch viel Mehrwert entsteht, tun wir lieber schauen, dass es günstig gebaut wird und dass es dann noch eine günstige Wohnungen sind, statt dass die Gemeinde irgendwelche Defizite deckt. Ich glaube, das ist so eine Kurzfassung von der Initiative.
Und die ist jetzt relativ schnell eben eingereicht worden, weil aktuell beraten wir über die Vorlage von der Regierung. Das, was die Regierung will, in der Landratskommission, kommt jetzt sicher bald auch in den Landrat, im Frühling. Und parallel dazu ist es die eingereicht worden. Die kommt jetzt auch sicher zu Stand mit über 3.000 Unterschriften. Hast du schon Signal gehabt, also dass es jetzt eigentlich schon eingereicht worden ist? Hast du schon etwas gehört? Oder
Nein, wir haben noch nichts gehört. Ich finde das auch noch speziell, dass man sehr wahrscheinlich auch dort, dass im Sinne von schon fast als Majestätsbeleidigung anschaut, dass man in den politischen Prozess Initiativen hineingibt. Das ist nicht das erste Mal, wo das passiert. Muss ich auch vorausschicken. Das hat es schon mehrfach gegeben. Das ist nicht irgendeine Findung. Aber ich erwarte eigentlich, dass dann irgendwann noch ein Gespräch kann stattfinden kann, weil also wir können auch als Volk. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, wenn wir in so kurzer Zeit so viele Unterschriften zusammenbekommen, ist das immer auch ein Signal von einem möglichen Abstimmungsergebnis oder wie das könnte ausgehen. Und da bin ich eigentlich wirklich guter Dinge. Aber wir haben das auch schon geschrieben und signalisiert, wir sind bereit, da auch Gespräche zu führen, wenn das, was jetzt im Land beraten wird, noch an die Initiativen angeht, dann kann man die auch zurückziehen. Dann kann man auch ohne Abstimmungen arbeiten. Aber wir sind in dem Sinn auf alle Szenarien eingestellt, weil irgendwie habe ich den Eindruck, die Bubble in Liestal, die haben nicht gerne, wenn man von außen reinredet. Und dann geht das halt vielleicht mit der Volksabstimmung zu Ende.
Und wer den Ball müsste aufnehmen, ist in dem Fall auch klar.
Also es wäre der Landrat.
Ja, eben. Ja. Und ein bisschen ähnlich ist es ja bei der Initiative Energiepolitik, nur mit der Bevölkerung, auch vom HFV, oder, wo es ja auch darum geht, und das Dekret, das wir schon ein paar Mal auch in diesem Podcast diskutiert haben, wo der Landrat beschlossen hat, am Volk vorbei, also das Volk hat nichts zu sagen gehabt, oder? Und das ist jetzt in Kraft auch. Und die Initiative ist, wie gesagt, eine Rekordzeit. Also, ich glaube, 10 Tage sind das gewesen, über 2000 Unterschriften eingereicht worden. Die ist jetzt für rechtsgültig erklärt worden vor kurzem im Landrat. Das heisst, bis in etwa 3 Monaten wird dann da irgendeine Vorlage kommen von der Regierung, Annahme, Ablehnung oder Gegenvorschlag. Gleiche Frage. Hast du jetzt schon mal etwas gehört als HFV-Präsident von der Regierung?
Nein.
Wie man mit dem umgehen
könnte? Auch das ist natürlich sehr unangenehm für die Klasse-Regierung da. Ich erwarte ehrlich gesagt auch nicht, weil der Energieminister, der hat sich jetzt so nicht speziell mit kooperativen Ansätzen hervorgehoben. Das ist mehr das System im Kopf durch die Wand. Und beim Energiegesetz ist mir das ja jetzt zumindest der Teilsieg erreicht mit dem Jahr, mit einer absoluten rauchbetarten Situation, wo man nicht recht gewusst hat, was stimmt mir jetzt ab und was nicht. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt mit dieser Initiative schnell sind. Das heisst, es gibt auch schnell eine Abstimmung, weil da sind so viele Versprechen gemacht worden mit Härtefall. Wir wissen bis heute nicht, was da für eine Härtefallregelung ist. Ich finde es auch eigentlich unmöglich, dass man weiss, dass das die Abstimmung wird kommen. Es ist ja noch eine rechtliche Situation, auch noch mit einem Gang ans Bundesgericht, ein Weiterzug. wo die Chance zumindest da ist, dass das gekippt wird. Und politisch wie auch rechtlich. Und dass man jetzt eigentlich sehenden Augen sagt, das macht nichts, dann haben wir halt ein paar Monate, vielleicht ein paar wirklich gezwungen, auf erneuerbare Heizungen umsteigen für ganz, ganz viel Geld. Und drei Monate später ist wieder alles anders. Und in anderen Vorlagen ist man viel, da wendet man mehr Augenmaß an. Ich erinnere an die Wohneigentumsbesteuerung, wo man gesagt hat, solange der Eigenmietwert nicht klar geregelt ist, wenn beim Bund, gibt es noch nicht, existiert, man wartet man auf den Bund. Und das wird hier auch angezeigt. Und darum, das ist einfach Kopf durch die Wand und nach mir die Sintflut. Wir werden sehen, ob das Bestand hat. Ich finde es nicht gut, so wie es ist, aber ich kann es nicht ändern.
Und der Landrat hat ja eigentlich ein Zeichen in die Richtung gesetzt, wegen Sistieren und Abwarten, weil ja Postulat überwiesen war. Also der gleiche Landrat, der ja das Dekret noch vor kurzem in Kraft gesetzt hat, hat jetzt eigentlich gesagt, oder die Mehrheit davon, oder, hat immerhin gesagt, ja, vielleicht wäre es doch besser. Man würde noch warten, oder? Aber auch der Ball ist nicht aufgenommen worden.
Nein, ich glaube, man muss es ein bisschen übergeordnet anschauen. Aus meiner Sicht ist die Stimmung in der Energiepolitik massiv am Kippen. Da kannst du auf die ganze Welt jetzt rumschauen. Die Goldgräberstimmung rund um die erneuerbaren Energien, die man vor vielleicht 10 Jahren angefangen hat, die in der Schweiz extrem auch ausgeprägt ist, die wird nicht mehr in dem Sinn weitergehen. Das fängt jetzt an mit Kürzungen von Subventionen. Das geht aber auch über, dass Leute Kalkulationen gemacht haben, zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen, mit Einspeisevergütungen, wo jetzt die zusammengestrichen werden. Das heisst, der Preis wird am Schluss das regeln, also der Markt, der Energiemarkt wird das regeln. Und da, das Korsett, wo jetzt regulatorisch aufgebaut worden ist, das wird gesprengt werden, da bin ich sicher. Wir erinnern uns ganz fest an das Gesundheitswesen, was im Energiebereich passiert. Das Gesundheitswesen, wo wir uns in etwas hineinmanövriert haben, wo wir fast nicht mehr zahlen können, wo wir fast nicht daraus rauskommen. Und ich glaube, in der Energiepolitik haben wir noch viel mehr, zum Glück, äußere Einflüsse. Da werden zum Beispiel auch Deutschland, wird dort von mir aus gesehen, eine totale Kehrtwende vollziehen, weil die brauchen günstige Energie noch mehr als wir. Wir brauchen es auch, für uns ist das auch nah und da. Aber für mich ist das eine Erklärung, warum das jetzt die Bereitschaft nicht da ist, nochmal eine Abstimmung zu machen, weil man selber schon Angst hat vor einem Resultat in 1 bis 2 Jahren. Aber unsere Initiative tut sicherstellen, dass in einem Jahr abgestimmt wird und ich bin dort zuversichtlich. Und weil ich sehe auch Zahlen von Leuten, die jetzt Ölheizungen und Gasheizungen ersetzen, das ist massiv. Also das ist eigentlich für die Grünen ein totales Eigengoal. Und der ganze Bevormundungsgroove, wo dann da angelegt worden ist, das Parareligiöse schon fast, ich glaube, das wird verschwinden, weil auf der ganzen Welt geht es weg. Und das wird
werden wir nicht mehr machen. Da hat der HFV immer wieder, auch von Mitgliedern, ja, oder gerade von Eltern und so, immer wieder Mails kriegst, Brief kriegst, sogar handgeschriebene und so, oder? Wo genau das sagen, bitte helfen Sie uns, oder? Und schützen Sie
das
uns.
Das ist so, die haben wirklich Angst vor den hohen Kosten, dass haben wir auch schon zusammen diskutiert, oder das Bild, wo da Porter, oder wo man einfach viel sagt, ja, du sagst, du meine Hänse quasi, wo ehrlicherweise auch Banken ein bisschen mitmachen und sagen, ja, du könntest einfach die Hypothek offen machen, das ist nicht ganz, ganz zynisch, wo dann einfach Geld verdienen mit dieser Not, das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann, aber wir müssen es politisch regeln, sagen wir mal, eine Einsicht ist gar keine rum, dass das nicht ein guter Weg ist. Man fühlt sich im Recht, der Energieminister. Und von dem her, glaube ich, wird sich das dann an der Urne wieder entscheiden.
Und das Ganze ist ja ein bisschen, also wir haben über das schon geredet, oder Wohlstand, oder wo man glaube ich, schon Bevölkerung langsam merkt, auf dem müssen wir schon ein bisschen schauen, oder? Und nicht kosten, was es wolle, einfach alles durchziehen. Ähnlich ist es ja bei den E-Autos auch ein bisschen, oder? Wo ja total in dem Sinn zusammen gebrochen ist, die eins unbedingt haben wollen, die haben eins, oder? Ja. Aber, und jetzt wird
der Wirtschaft. Aber die haben alle ein zweites Auto, oder? Wir müssen ehrlich sein. Man muss mal fragen, wer hat nur ein E-Auto?
Dann das haben sind wir die dann wenigsten, ganz, das ganz ist allein so das zweite Auto meistens, ja, oder? Ja. Aber jetzt haben wir in Schaffhausen beispielsweise ja auch mit Steuererleichterungen für E-Autos. Eben, man erhofft sich dann auch so quasi eben mit Vergünstigungen irgendwo den Verkauf wieder können anzufördern, anzukurbeln. Ist ja auch abgelehnt worden. Das, eben, das sind alles so Zeichen, die du vorhin angesprochen hast, dass es langsam kehrt.
Bin ich sicher, dass das so sein wird, weil wir halt als kleine Schweiz fest in die Welt eingebunden sind und wir merken, was in Amerika abgeht, wir merken aber, was Europa auch für Botschaften sendet. Es ist allen bewusst, die Energie muss günstig sein, sonst profitieren Dritte. Die, wir sind zwar so in einer Welt, wo jetzt wieder der Handel ein bisschen zurückschrauben will, weil man America first oder Europa first und die Chinesen, die natürlich auch Abhängigkeiten geschaffen haben. Man muss einfach auch das Verhalten von China oder die ganze Energiepolitik, die wir immer China ausblenden, aber de facto ist der ganze Solarbereich ist China. Genau, ja. Das sind Abhängigkeiten, das sind neue Abhängigkeiten. Wir haben Lieferketten-Thematik. China selber baut neue Seidenstrassen auf. Also, das sind geopolitisch grosse Geschichten, die da passieren. Und ich glaube, wir müssen uns einfach flexibel aufstellen. Wir können nicht einfach nur eine Technologie. Wir müssen wissen, was ist wirklich wichtig für uns. Das sind so Sicherheitsthemen, aber das sind eben auch Energieversorgungsthemen. Und da kann man nicht mit einer werteorientierten, man sollte doch als kleine Schweizer. Aber das, du hast gesagt, die Leute merken es, bin ich überzeugt. Es ist für mich auch eine Stimmung da, wie es ist ein gebrochenes Versprechen. Man hat uns versprochen, es funktioniert mit Sonne und es funktioniert mit Wind. Und jetzt wird einfach alles teuer. Und jeder Entwicklungspfad, so viel Windräder bis dann, so viel Solar bis dann, funktioniert nicht. Und weil halt Ziele mal gesetzt worden sind, versucht man noch mehr zu schrauben und noch mehr Zwang und ein Recht auf Ladestationen und noch mehr. Aber das kann man alles machen. Ich glaube, am Schluss wird der Match außerhalb der Schweiz entschieden und wir werden uns dann müssen fügen. Und es wird nicht das Zielbild umgesetzt werden, das sich jetzt vielleicht ein paar vorstellen.
Ja, wir haben noch ein paar Podcasts vor uns. Wir schauen die ganze Entwicklung noch an. Vielleicht noch ein allerletztes Thema, das du sagen tun, ja immer wieder betrifft, Eigenmietwert. Und da hat man ja auch jahrelang im Ringen, hat jetzt der Nationalen Ständerat eine Lösung auf den Tisch gebracht, hat da etwas verabschiedet. Da wird es zur Abstimmung kommen noch in diesem Jahr. Wie ist da die Haltung vom HFV?
Ja, wir sind für die Abschaffung von dem Eigenmietwert, das ist ganz klar. Wir haben dort, ja, das ist ja fast die Mutter aller Schlachten für den HFV, wenn man so will. Das ist ja ein Ärgernis seit ganz vielen Jahrzehnten. Das ist über 100 Jahre, glaube ich, jetzt ist der schon da.
Und eine Spezialität, die es nur in der Schweiz gibt, oder?
Da gibt es ja sonst nie ein fiktives Einkommen, auf das man dort nicht mehr wohnen darf, was einem gehört.
Selber gehört,
das, ist, das muss auch zuerst drauf kommen. wenn das andere Länder würde ein bisschen untersuchen, wären wir in den Comedy-Shows. Aber es ist auch kein Geheimnis, der HIV hat gerne eine leicht andere Lösung gehabt, weil wir vom HIV vielleicht auch schon ein, zwei Geländekammern führen denken. Jetzt zuerst, das Wichtigste ist, fiktives Einkommen, die komische Situation, die muss weg. Und profitieren, es ist schon ganz viel, wer profitiert, wer verliert. Es ist sicher so, dass die profitieren, die das Haus abgezahlt haben, keine hohen Hypotheken haben. Das sind in der Regel ältere Leute, die sich selber sagen, ich übergebe das Haus irgendwie an meinen Nachkommen und ich will sicher nicht Schulden übergeben. Und das sind die auch am meisten bestraft sind heute. Das ermöglicht, wenn du nicht hohe Hypothekarverschuldungen musst haben, dann ermöglicht dir das auch bis ins tiefe Alter im Haus zu ziehen. Also ich finde, dort stimmen die Anreize voll. Was nicht mehr so funktioniert, ist quasi günstiger Haus kaufen, das dann renovieren mit Steuerabzügen jedes Jahr. Da kann man sagen, das sind dann eher die Jüngeren. Das ist der Trade-off, den man muss machen muss. Insgesamt für mich ist ganz klar, wenn man dort das auf die Waagschale legt, es muss abgeschafft werden, dass fiktives Einkommen besteuert wird, weil du bestrafst einen ganz grossen Teil von der Bevölkerung, von der älteren Bevölkerung. Und der Teil, dass man nicht mehr Renovationen abziehen kann, die werterhaltend sind, da müssen wir dann einfach schauen. Ich schaue hier auf Genf, wo ich das erste Mal dort reingefahren bin, lange nie in Genf gesehen. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich eine Lotterstadt geworden. Also das ist nicht das, was wir wollen. Wir sehen jetzt, was in Basel die Überregulierung bedeutet. Irgendwie müssen wir schon Anreize finden, dass die Substanz erhalten wird. Aber das ist nicht die Frage. Und ich glaube, wir verbinden es auch nicht mit dem. Und ich stand auch dahinter, dass die Zweitwohnungsthematik so ist, wie sie ist. Dass quasi Kantone jetzt einfach noch das Recht bekommen, für Zweitwohnungen ein anderes Steuermodell machen. Mir ist dort der Bergkanton sicher auch ein Stück weit entgegengekommen. Und es werden wir sehen, was rauskommt. Ich bin dort nicht ganz so pessimistisch, weil die älteren Leute sind mehr an der Urne als die Jüngeren. Das haben wir jetzt auch in Deutschland wieder gesehen in den Umfragen im Nachgang. Und es ist schon, das heutige System ist unfair für die Alten. Und darum hoffe ich, dass er abgeschafft wird.
Gut, das werden wir noch ein paar Mal diskutieren. Ja. Ganz zum Schluss, wenn wir schon im Bundesparlament sind, Bundesratswahlen stehen nächstens an. Gehst du noch einen Tipp ab?
Ich finde beide von den Mitte-Kandidaten gute Kandidaten. Persönlich finde ich den Herrn Pfister, ich kenne ihn gar nicht, aber ich finde gut, dass er aus einem Kanton kommt, wo eigentlich die Schweiz gezeigt hat, wie man erfolgreich sein kann als Kanton. Und ein bisschen mehr Zug in den Bundesrat würde ich grundsätzlich gut finden.
Und man kann ja ein bisschen sagen, am Anfang, gegen Ritter wird es schwierig, oder? Und mittlerweile kann man immerhin sagen, wie es am Schluss herauskommt, es ist ein offenes Rennen.
Gut, ich weiss nicht, was er unter der Gruppe
ja, ist.
Medial ist ein offenes Rennen. Es ist natürlich auch ein bisschen das Champignon-Prinzip, der, wo der Kopf zuerst offen hat. Die Medien sehr gerne gerade abrasieren. Ich glaube, die Kandidatur Ritter, also wenn er es wird, da bin ich auch alles andere als verrückt. Ich finde ihn einen brillanten Politiker, der macht enorm viel für seine Interessengruppe. Er ist dort der Präsident
von einem Tag der Wirtschaft.
Ich kann eben ihm dürfen zu Nacht essen, bin wirklich tief beeindruckt von ihm. Und gleich glaube ich, wir haben schon Frau Baum-Schneider ein bisschen aus dem Ländlichen. Es ist wie, kommt ja auf die Zusammensetzung an. Ich komme aus dem Teamsport. Du kannst nicht alle Sonige haben, die noch hinten reinstehen oder Sonige, die noch Goal schießen. Es braucht einen Mix. Und mir fehlen jetzt die Komponenten, die Herr Pfister würde reinbringen. Die fehlt mir im Bundesrat.
Gut, also in Kürze wissen wir es. Merci vielmals fürs Vorbeischauen.
Danke dir. Merci.